Ich muss erst ein bisschen umbauen. Ich hab's nicht gern so hoch vor der Nase. Ja, der Andi hat's schon verraten, wie es weitergeht. Ich habe die Ruth im Auge und ich werde heute mal den Daniel machen. Ich habe zwei Schauspieler mitgebracht und einen Film, den es zu erraten gilt. Ist relativ einfach. Ich denke, es wird jeder kennen. Wie heißen die Schauspieler und wie heißt der Film? Der Film heißt Pretty Woman. Und ich, genau, da haben wir es doch. Pretty Woman und Julia Roberts sind in diesem Film zu sehen. Die Handlung ganz kurz. Edward, der gespielt von Richard Gere, ist ein, ja, wie sagt man so ein Finanzhai, der lebt in einem tollen Hotel und er lernt die Prostituierte, gespielt von Julia Roberts, kennen, die Vivian. Und die beiden verlieben sich ineinander und nach turbulenten Umständen finden sie schließlich auch dann doch wieder zusammen. Das ist so ein bisschen die Grundlage heute von der Predigt, die wir heute miteinander haben werden, in dem auch es um ein Paar geht, die sich kennenlernen, die, wenn man so am Anfang vielleicht das auch oberflächlich drüber liest, vielleicht mit unseren heutigen Augen betrachtet, vielleicht auch ein bisschen ja schlüpfrig sein kann, intim. Auf alle Fälle könnte man das so hineinlesen. Aber ich sag's euch, es ist sowas von sauber, wie das abläuft, dass ihr so noch was draus lernen kann. Es ist eine saubere Liebesgeschichte, möchte ich euch sagen. Und ich habe deshalb auch dieses Bild gewählt. Saubere Hände wird das Thema sein. Ruth, das Kapitel 3, 18 Verse, was wir miteinander lesen werden, reine Hände. Ich habe das Thema Hände in diesem Buch gewählt, in den verschiedenen Kapiteln, die wir schon miteinander gebracht haben. Leere Hände war die erste Predigt, wo der Ruth und der Naomi alles genommen werden wird. Sie verlieren ihre Ehemänner, ihre Söhne verliert die Naomi noch dazu und die Ruth und die Naomi machen sich auf den Weg zurück ins gelobte Land nach Bethlehem, den Brotkorb, wie Bethlehem übersetzt eigentlich heißt. Sie sind damals ausgezogen, weil es eine Hungersnot gegeben hat. Sie haben sich ein besseres Land gewünscht und gesucht, aber sie haben letztendlich alles verloren. Und sie sind dann wieder zurückgegangen, weil sie gehört haben, in Bethlehem gibt's wieder was zu essen. Und auf diesem Weg werden ihre Hände auch wieder gefüllt. Das heißt, das nächste Kapitel, das Kapitel 2, handelt dann darum, dass es volle Hände gibt, dass Gott sie mit vollen Händen wieder ihre Hände füllt. Und das war dann das Kapitel 2, wo sie dann erleben dürfen, wie die Naomi und die Ruth dann wieder volle Hände bekommen. Dass die Ruth auf den Acker geht und den Boas kennenlernt. Das ist der Mann, der mächtige Mann von Wert, wie ich es euch letzte Mal erklärt habe, wo er ihn dann, es dann auch zulässt, dass die Ruth die Nachlese machen kann auf dem Acker. Und er gibt ihr sogar noch mehr. Er lässt sie die ganze Zeit der Ernte, lässt er sie dort arbeiten und auch als sie erlebt dann auch, wie sie dann ihre Hände sich füllen mit Ähren und mit Korn und Gerste. Reine Hände, Kapitel 3 heißt heute und ich lese mal die ersten zwei Verse vor. Naomi aber, ihre Schwiegermutter, sprach zu ihr: Meine Tochter, sollte ich dir nicht Ruhe verschaffen, damit es dir gut gehen wird? Gemeint ist damit, die Naomi hat sich Gedanken gemacht, wie geht's wohl weiter? Die Erntezeit ist vorbei und nun sind sie zu Hause und die Naomi hat sich die ganze Zeit, das ist ein schlaues Mädchen, ältere Dame schon mittlerweile geworden, macht sich Gedanken und diese Formulierung heißt, sollte ich dir nicht Ruhe verschaffen, damit es dir gut geht. Sie meint damit, soll ich dir nicht einen Ehemann verschaffen und ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Und nun ist nicht Boas, bei dessen Mägden du gewesen bist, unser Verwandter. Siehe, er warfelt diese Nacht auf der Gerstentenne. Früher war es so, dass man irgendwie einen Mähdrescher durch den Acker fahren hat lassen, sondern man musste diese ganze Ernte mit der Hand, mit der Sichel, mit der Sense erstmal abschneiden und dann hat man sie gesammelt und dann hat man sie auf der Tenne, das ist ein bisschen erhöhter Platz, hat man dann das Getreide aus den Ähren geschlagen. Entweder mit den ganzen Büscheln oder man hat so ein Dreschflegel gehabt und hat dann immer draufgehauen und dann hat sich die Ähren von der, die Gerste von der Ähre getrennt. Und das kann man sich so ungefähr vorstellen. Man hat dann in Körben oder so breiten Gefäßen hat man dann die Ähre gerade in die Luft geworfen und der Wind hat dann die leichtere Spreu von der Ähre eigentlich getrennt. Und das schwere Getreide ist nach unten gefallen und der Wind hat dann die leeren Hülsen dann weggeweht. So muss man sich das vorstellen. Das war eine anstrengende Arbeit. Sie mussten da schon ihre Kraft machen, wer schon mal auf dem Acker gewesen ist. Ich habe es noch als Kind erleben dürfen. Da hat man dann schon sich bücken müssen, da hat man sich dann schon körperlich anstrengen müssen. Die Älteren von uns werden es noch wissen. Und so ein Getreidedreschflegel, da hat man auch schon ein bisschen die Kraft aufwenden müssen. Es war also schon eine körperlich anstrengende Arbeit. Und der Boas, sehen wir, ist nun auf dieser Tenne und macht das Getreide. Er ist an der Arbeit, es ist eine anstrengende Arbeit und er arbeitet dort, um seinen Unterhalt zu verdienen. Jetzt habe ich die falsche Taste wahrscheinlich. Ja. Naemi, ein Leben mit der richtigen Motivation, habe ich diesen ersten Gedanken gemacht, überschrieben. Sie will, dass Ruth zur Ruhe kommt. Sie sieht die Not, die Ruth hat. Sie weiß selber aus eigener Erfahrung, was es heißt, einen geliebten Menschen zu verlieren. Sie weiß, dass sie allein ist und sie weiß auch um ihre Not. Und sie hat einen guten Ansatz, einen guten Gedanken. Sie will, dass die Ruth zur Ruhe kommt. In ihrer, sagen wir mal, geschundenen, gedrückten, bedrängten Seele möchte sie, dass sie zur Ruhe kommt, dass sie zur Ruhe findet, dass sie innerlich diese Last ablegen kann, dass sie neu beginnen kann. Ohne ihr Wissen hätte Ruth nie den Weg gefunden. Sie weiß, es geht nämlich darum, um einen Löser, da war das letzte Mal auch davon die Rede, dass ein Löser da ist in der Familie, der ihr helfen kann, dieses Problem zu bewältigen. Und die Ruth denkt nicht an sich alleine. Sie denkt nicht daran, es könnte ja für mich besser sein, dass ich dieses Problem mit diesen Verwandten lösen kann, aber sie ist zu alt. Das sieht sie selber für sich und sie tritt zurück. Sie denkt nicht an sich, sie ist keine Egoistin, sie ist ein Mensch, der den anderen im Blick hat. Und es muss ein Entschluss gefasst werden. Sie hat genau gewusst, wie es gehen könnte und sie trifft für sich den Entschluss, Ruth, du bist dafür geeignet, ich gehe mit dir diesen Weg und ich werde dir diesen Weg, diesen Lösungsweg zeigen, aufzeigen und ich werde auch mit dir diesen Lösungsweg gehen. Und das ist für uns auch heute eine Sache, dass wir für uns mitnehmen, es geht darum, um den anderen. Dass wir dem anderen im Blick haben, dass wir dem anderen helfen, dass wir dem anderen das Wissen geben, das er braucht, dass er den Weg zu Jesus Christus findet. Wir haben den Weg zu Jesus Christus gefunden. Aber wir möchten auch, dass andere diesen Weg zu Jesus Christus finden. Es ist ein Entschluss, den wir für uns fassen wollen und müssen, dass wir den anderen im Blick haben. Und sie gibt ihm jetzt folgenden Rat. Sie gibt ihr jetzt folgenden Rat. So bade dich nun, salbe dich, lege deine Kleider an und geh zur Tenne hinab, aber lass dich von dem Mann nicht bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Ernte hat immer was mit Essen und Trinken zu tun. Man freut sich, man feiert den Erntedank, wie wir es da hinten noch haben. Man freut sich damals wahrscheinlich noch mehr, als wir in unserer Zeit uns drüber freuen. Weil wir mehr und mehr von der, von der Ernte wegkommen. Die Dankbarkeit, was es heißt, auch bei einer körperlichen Arbeit, die Ernte zu genießen. Und dann feiert man miteinander, man hat schwierige Arbeit, man macht diese Arbeit auch nicht alleine, sondern man feiert miteinander, man arbeitet zusammen und man isst und trinkt zusammen miteinander. Und wenn er sich dann schlafen legt, so achtet auf den Ort, wo er sich niederlegt und geh hin und hebe die Decke zu seinen Füßen auf und lege dich dorthin und er wird dir sagen, was du tun sollst. Mit unseren heutigen Augen ist das vielleicht eine Sache, die nicht unbedingt eine Frau, oder den Rat würde ich nicht unbedingt einer Frau geben, das zu tun. Zumal das ein bisschen anrüchig ist. Wenn er sich dann schlafen legt, so achte auf den Ort, wo er sich niederlegt und geh dann hin, hebe die Decke zu seinen Füßen, möchte ich noch betonen, und lege dich dorthin und er wird dir sagen, was du zu tun hast. Man hat dann dort geschlafen, wo man gearbeitet hat. Der Grund könnte sein, wenn der Boas nach Hause gehen würde, wären wahrscheinlich am anderen Tag das Doppelte an Getreide zu finden. Das war eine ganz einfache Sache, dass man dort, wo man dann auch dieses Getreide gedroschen hat, dass man das auch bewacht. Und man legt sich nieder und er hat wahrscheinlich so viel gehabt, dass er noch so viel übrig hatte, noch an Arbeit, dass er sagt, nee, da bleibe ich lieber und pass auf. Und nachdem er ein bisschen was getrunken hat, sage ich mal, er hatte einen wahrscheinlich einen Tee, ein bisschen viel, hat er wahrscheinlich auch sehr gut geschlafen. Und sie sagt dann zu ihrer Naemi, zu ihrem Plan, was sie da vorhat, das ist gut, so machen wir es. Alles, was du sagst, das will ich tun. Und sie ging zur Tenne hinab und machte es genauso, wie es ihre Schwiegermutter geboten hatte. Als nun Boas gegessen und getrunken hatte und sein Herz guter Dinge war. Also der hat sich wirklich schon ein Gläschen gegönnt. Ging er hin und legte sich hinter einen Garbenhaufen und sie kam leise und hob die Decke auf zu seinen Füßen und legte sich dorthin. So mag die Situation wahrscheinlich ausgesehen haben. Sicher, es ist dunkel, Mann und Frau beieinander. Man hat ja aus dem Kapitel 2 schon mitbekommen, da hat's gefunkt. Der Boas hat sich ganz deutlich erkundigt nach dieser Frau, die da hinten da die Ähren zusammenliest. Und er macht ihr ja wirkliche Komplimente und auch Geschenke. Aber die Sache ist so jetzt, wie sie jetzt hier beschrieben ist. Boas war ein Mann, wie man am Anfang gelesen hat, ein mächtiger Mann von Wert. Wenn man das Wort übersetzt, das da steht. Er war ein mächtiger Mann von Wert. Einer, der im Krieg nach vorne geht und andere mitzieht. So war das ein Mann von Wert, ein Mann, der wirklich auch was dargestellt hat. Und ich habe dann hier den Gedanken von diesem gelesen, was wir jetzt vorgelesen haben, mutige Schritte der Ruth. Die Ruth geht wirklich, es gehört schon eine gewisse Art von Mut dazu, ihrer Schwiegermutter zu vertrauen, diesem Plan gut zu heißen und auch sich diesem Mann hinzugeben, diesem Mann ja dahin zu gehen, das zu tun. Ruth vertraut, hat ein volles Vertrauen zu ihrer Schwiegermutter, zum Seelsorger in Anführungszeichen, und sie geht diesen Weg. Ruth hat aber auch ein Vertrauen dem mächtigen Mann von Wert gegenüber. Sie hat ein Vertrauen, dass dieser Mann mich nicht enttäuschen wird, dass dieser Mann diese Situation nicht missbrauchen wird. Ruth vertraut dem mächtigen Mann von Wert. Und Ruth vertraut letztendlich Gottes Wort, Gottes Führung. Das werden wir später noch sehen. Sie vertraut auf das Wort, weil sie das von vorher schon mal gehört hat, dass der Löser, dass der Boas ein Löser ist, der die Situation bereinigen kann. Und sie vertraut letztendlich Gottes Wort, dass es so ist. Sie ist eine Moabiterin, also eine Frau, die nicht zu Gottes Volk gehört. Und trotzdem lässt Gott es zu, dass Ruth sich auf sein Wort sich verlässt. Nochmal ein bisschen was zu Gottes Führung. Führung ist kein passiver Vorgang. Wenn wir darum beten, dass Gott uns führt, dass Gott uns doch hier jetzt in vielen Dingen, mein Lebensweg, mein beruflichen Lebensweg, die Frage, wen soll ich mal heiraten? Hat Gott überhaupt jemand für mich? Ist kein passiver Vorgang. Führung geschieht im Vollzug. Und ich habe euch mal für diesen Satz ein Bild mitgebracht. Führung geschieht im Vollzug. Wenn jetzt die beiden, die da den Esel hier versuchen, über die Straße zu bringen. Was meint ihr, ist schwierig? Was wiegt so ein Esel? Keiner eine Ahnung, was ein Esel wiegt? 60, 70 Kilo, weiß es nicht. Ich gehe mal von meiner Körperfülle aus, werde wahrscheinlich jetzt dabei sein. Aber wenn ich so einen Esel dauernd schieben muss, dann dass der nachher noch bockt, dann kriege ich den keine 5 cm weit. Ihr kennt ja das Wesen von Esel, wenn die mal nicht mehr wollen, dann wollen sie nicht. Und da kannst du machen und tun, was du willst, den kriegst du nicht über die Straße. Da kannst du vielleicht noch 20 Mann, aber es wird nur, heben kann man sowieso nicht und umsetzen, und dann wird es dann immer anstrengender. Ne? Wenn ich den dann umgesetzt habe, dann muss ich ihn ja wieder umsetzen und wieder umsetzen. Einfacher wäre es doch, wenn ich den an der Leine nehme, am Zügel, und er läuft mir einfach hinterher. Er geht einfach mal zum Laufen, er kommt zum Laufen. Das ist nicht anstrengend, die Leine, den Zügel in der Hand zu halten, ist nicht schwer. Der Zügel wiegt vielleicht ein paar Gramm oder wie auch immer, aber der Esel läuft freiwillig. Und ich kann dann den Esel dahin lenken, wo ich ihn will. Und so meine ich das, dass auch Führung, Gottes Führung im Leben der Ruth durch Vollzug geschehen ist. Sie ist einfach im Vertrauen losgelaufen, dass Gott sie führt, dass Gott sie dahin bringt, wo er sie haben möchte. Also was nehmen wir mit aus diesem Bild? Sei kein Esel. Schon gar keiner, der bockt. Reine Hände. Als es nun Mitternacht war, da schrak der Mann auf und beugte sich vor, und siehe, da lag eine Frau zu seinen Füßen. Was für eine Überraschung. Da liegt er da und hat noch ein bisschen schwierig, oder wacht dann plötzlich auf, und da liegt eine Frau zu seinen Füßen. Welcher Junggeselle würde da nicht davon träumen? Ne? Schwupp, da lege ich mich abends ins Bett, da liegt eine junge Frau, sag, ja gut, das ist meine. So ist es natürlich nicht, weil es geht nämlich weiter. Da fragt er, wer bist du? Berechtigte Frage. Sie aber antwortete, ich bin Ruth, deine Magd. So breite deine Flügel über deine Magd, denn du bist ja Löser. Ganz komische Formulierung, die wir hier jetzt lesen. Aber sie behaftet den Boas mit dem Wort Gottes. Diese Formulierung hier, so breite deine Flügel über deine Magd. Und das wird auch heute noch praktiziert, deine Flügel über deine Magd. Denn wenn wir heute mal noch sehen, wie die Juden heiraten, da wird genau dieses praktiziert nochmal. Diesen Flügel, der Zipfel, der Zipfel steht auch in der Bibel drin. Es ist ein Tuch, das über die Braut ausgebreitet wird. Und gemeint ist damit, sie macht ihm letztendlich einen Heiratsantrag. Sie fordert von ihm, dass er seiner Verantwortung nachkommen soll, die Forderung, dass der Bruder des Gestorbenen, des Verstorbenen, also ihr Mann, der Machlon, der Mann, der Ruth, dessen Bruder oder naher Verwandter, dann die Leviratsehe, die Schwagerehe durchführen soll, mit dem Ziel, dass er Nachkommen zeugen soll, damit die Boas, dass der Name des Verstorbenen wieder erhalten bleibt. Das ist die Aufgabe des Lösers, des Goels in Hebräisch. Der Löser ist derjenige, der für die Schuld bezahlt, die entstanden sind, der freikauft von der Versklavung und der auch eine Zukunft bieten soll für diejenige, die keine Kinder mehr hat. Das wird heute noch praktiziert und das wird auch und das ist auch dann die Lösung, die Naomi hat mehr oder weniger der Ruth das vorgegeben. Sie soll den Boas mit seinem eigenen Wort verhaften, mit seiner eigenen Verantwortung verhaften. Er aber sprach: Gesegnet seist du von dem Herrn, meine Tochter. Du hast jetzt noch edler gehandelt als zuvor, dass du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, weder den Armen noch den Reichen. Sie hat eine ganz klare Einstellung. Sie ist nicht denjenigen hinterhergelaufen, die es nicht wert waren. Die haben vielleicht manche Geld gehabt, manche haben auch kein Geld gehabt, aber das war der Ruth nicht wichtig. Sie ist nicht denen nachgelaufen, wo sie vielleicht eine Chance haben könnte. Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du wünschst, will ich für dich tun. Denn jedermann im Tor meines Volkes weiß, dass du eine tugendhafte Frau bist. Und hier nochmal dieses Wort, tugendhafte Frau, ist genau dasselbe Wort, das über Boas im zweiten Kapitel gesagt wird. Dieser mächtige Mann von Wert. Das sagt jetzt der Boas, macht der Ruth ein Kompliment. Er sagt ihr: Du bist eine tugendhafte Frau, eine Frau von Wert. Ne? Also er sieht es, und interessant ist, denn jedermann im Tor meines Volkes weiß, dass du eine tugendhafte Frau bist. Es hat jedermann gesehen. Und da passiert nichts auf dieser Tenne. Die beiden wissen vom Wert des anderen, dass jeder einen gewissen Wert hat, einen großen Wert, und dass er auch nach den eigenen Werten lebt. Und nun, es ist wahr, dass ich ein Löser bin, aber ist noch ein anderer Löser da, der näher verwandt ist als ich. Er sieht die Probleme, die noch kommen, die noch auftauchen, aber er macht sich daran, dieses Problem zu lösen. Bleibe über Nacht und morgen dann, wenn er dich lösen will, so löse er dich. Gefällt es ihm aber nicht, dich zu lösen, so will ich dich lösen. So wahr der Herr lebt, bleibe bis zum Morgen liegen. Über dieser Frau wurde der Zipfel, der Mantel der Geborgenheit gelegt. Der Boas ist ein Mann von Wert, der innere Werte besitzt und nach diesen Werten lebt. Und die Ruth ist genauso. Und wenn ich dir heute sagen möchte, du bist ledig, du hast noch keinen Partner, möchte einfach sagen, verkauf dich nicht unter Wert. Lebe nach diesen Werten, die dir Gottes Wort vorgeben. Und so lag sie bis zum Morgen zu seinen Füßen, dann stand sie auf, ehe noch ein anderer erkennen konnte, denn er sprach, es soll nicht bekannt werden, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Der Boas kümmert sich auch jetzt noch um die Ruth. Er möchte nicht, dass hier ein falsches Gerücht in die Welt kommt. Und ihr wisst ja genauso, wie schnell es gehen kann, dass ein falsches Gerücht in die Welt kommt. Und dann hat derjenige, der darunter zu leiden hat, wirklich schlechte Karten. Das nochmal zu rechtfertigen, nochmal zu sagen, du, das hat sich so und so verhalten, das stimmt nicht, das war alles sauber. Wer glaubt denn das heute noch in unserer Zeit? Selbst wenn wir diese Geschichte jetzt so lesen, mit unseren Augen nochmal, da kann man leicht drauf auf die Gedanken kommen, na, so ganz koscher war das wohl nicht. Aber wir kennen aus der Antwort, oder was wir hier jetzt auch gelesen haben, die Antwort, die Ruth dem Boas gibt: Du bist Löser. Sie verantwortet ihn ja direkt mit dem Wort Gottes selber. Und auch diese Aussage von Boas über sie, dass sie eine bekannte Frau ist, die jeder geschätzt hat. Ja. Und er sagte, gib den Überwurf her, den du anhast, und halte ihn auf. Und sie hielt ihn auf, da maß er 6 Maß Gerste ab und lud es auf ihr auf und ging in die Stadt. Umgerechnet waren das ca. 50 Kilo. 50 Kilo, einmal den Mantel wollte ich gesehen haben. Der war wahrscheinlich nicht ganz so schleiermäßig, der war schon kräftig. Und dann wollte ich die Ruth mal gesehen haben, wie die ausgesehen hat, wenn nämlich 50 Kilo. Das ist nicht gerade leicht. Wahrscheinlich hat sie es vielleicht auf dem Kopf getragen, aber ich kann es nicht sagen. Also ein Sackhaar hat sie wahrscheinlich nicht dabei gehabt, aber 50 Kilo ist eine Sache. Ne? Der überreiche, die Freizügigkeit von Boas zur Geltung. Und er sieht auch, dass sie was brauchen zum Essen und zum Überleben. Und er gibt reichlich. Und er gibt es nicht nur für sich, er gibt es auch für die Naemi, auch mit ihr mit. Also mit. Wie steht es mit dir, meine Tochter? Da teilen sie alles mit, was der Mann ihr getan hatte. Also sie kommt jetzt zur Naemi wieder zurück und sie sagt ihr, die Naemi ist natürlich wie alle Frauen neugierig, wie ist es denn gelaufen? Und sie erzählt ihr alles und dann sagt sie auch noch, guck mal, was er mir alles mitgegeben hat. Und ich sollte auch noch einen schönen Gruß ausrichten von dem Boas, er ist ein wirklich feiner, großzügiger Mann. Und sie sprach, diese 6 Maß Gerste gab er mir mit, denn er sagte, du sollst nicht leer zu deiner Schwiegermutter zurückkommen. Das war ein wirklich schöner, feiner Gruß. Und sie sprach, bleibe still, meine Tochter, bis du erfährst, wie die Sache ausgeht, denn der Mann wird nicht ruhen, bis die Sache noch heute zu Ende geführt worden ist oder zu Ende geführt hat. Der Gedanke, der mir da eingefallen ist, dieses Wort Integrität, ist ein Fremdwort, ja. Aber ich kann es auch erklären. Wenn man nachguckt in Google, dann heißt es Makellosigkeit, Unbescholtenheit, Unbestechlichkeit. Und nochmal, ein integrer Mensch lebt und handelt in dem Bewusstsein, dass sich seine persönlichen Überzeugungen, Maßstäbe und Wertvorstellungen in seinem Verhalten ausdrücken. Und ich denke, das ist bei beiden eigentlich vorhanden. Sie sind sich gegenseitig integer. Sie haben Werte und leben nach diesen Werten und übervorteilen den einen oder anderen nicht. Sie handeln in dem Bewusstsein, dass sich seine persönlichen Überzeugungen, Maßstäbe und Wertvorstellungen in seinem Verhalten ausdrücken. Das ist der Gedanke auch für uns, dass wir eben dieses Beispiel von der Ruth und von Boas uns zu eigen machen. Dass sich das, was wir an Werten hier haben, in unserem Leben ausdrücken soll. Das, was wir an Wert haben, den anderen zu schätzen, dem anderen zu helfen, dem anderen den Weg zu Jesus Christus zu zeigen, mit unserem eigenen Leben untermauern sollen. Mit unseren eigenen Taten dem anderen ja eben diese Werte vorleben. Und das bezieht sich nicht nur auf die Gemeinde hier, sondern auch in unserem Alltag, mit unserem Nachbarn, mit unserem Arbeitskollegen, da sind wir gefordert. Hier gibt es nichts Anstößiges zu finden. Ich hoffe, ich habe es euch ein bisschen versucht deutlich zu machen, dass es hier nicht darum geht, eine schlüpfrige Geschichte zu erzählen. Und ich möchte auch noch ein Wort an die holden Jungfrauen richten. Wenn du jetzt denkst, dass das hier in diesem Bericht, in diesem dritten Kapitel steht, dass du dich nur zu den Füßen deines Angebetenen hinschmeißen musst in der Nacht und dann gehört er mir, da möchte ich euch davor warnen. Das steht hier nicht geschrieben. Du kannst nicht dadurch, weil es hier so in der Bibel drin steht, weil die das hier so gemacht haben, für dich in Anspruch nehmen, ich mach's mir jetzt genauso. Dann hat er nämlich keine Chance mehr. Ja, dann schmeiße ich mich zu den Füßen nachts im Dunkeln und dann muss er mich nehmen. Mach das nicht verkauf dich so teuer wie möglich. Den Rat möchte ich dir geben. Und diese Geschichte, von der wir heute gehört haben, ist absolut sauber. Da ist nichts gelaufen, was irgendwie nur den Anschein haben könnte, dass es irgendwie schlüpfrig oder unanständig gewesen ist. Deswegen, holde Jungfrau, das steht hier nicht geschrieben, mach's dir nicht zu eigen. Amen.